So, da haben wir das Thema auf jeden Fall schon mal vorneweg. Gott ist kein Rabenvater. Man müsste es Rabenvater in Anführungszeichen stellen, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das Schöne ist ja, dass in der Bibel ganz, ganz viele Beispielgeschichten sind. Also das ist nicht nur bloße Theologie, sondern viele Beispielgeschichten, dass man es verstehen kann. Jesus sagt zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel, wie ihr miteinander umgehen sollt. Und dann wäscht er seinen Jüngern die Füße, die das selber nicht machen wollten. Und dann gibt es eben das, dass es das Beispiel gegeben ist von Vögeln. Nimm dir ein Beispiel am Tier, so würde ich es jetzt mal überschreiben. Frag doch das Vieh, das wird dich lehren, und die Vögel unter dem Himmel, die werden dir sagen, oder die Sträucher der Erde, die werden dich lehren. Und die Fische im Meer werden es dir erzählen. Wer erkennt nicht an all dem allen, dass der Herr des Herrn Hand alles gemacht hat, dass in seiner Hand ist die Seele von allem, was lebt, und der Lebensodem von allen Menschen. Interessant, dass die Aussage im Buch Hiob steht. Hiob ist ja das Buch von dem Mann, der zur sprichwörtlichen, sprichwörtliche Figur für schwere Situationen geworden ist. Wenn man von einer Hiobsbotschaft spricht, dann spricht man ja nicht von einer Freudenbotschaft, sondern eben das, was aufnimmt in seinem Leben, dass scheinbar alles schief läuft und alles daneben läuft. Und mich fasziniert es, dass gerade in seinem Buch dieses Beispiel da ist. Nimm dir ein Beispiel an den Vögeln, und ja, besonders interessant finde ich es an den Fischen, weil wir sagen, die Fische sind stumm. Aber der Hiob sagt, die erzählen dir was ganz Entscheidendes von Gott. Die werden letztendlich, die stummen Fische werden zu Lautsprechern von der Güte Gottes. Etwa 130 verschiedene Tiere finden wir in der Bibel. Und ich bin fest überzeugt, wir können da von vielen davon richtig viel lernen. Lernen von der Größe Gottes, von der Weisheit Gottes, von der Güte Gottes, von seiner Genialität. Gott spricht. Manchmal spricht er sogar durch einen Esel. Aber jetzt sind wir dran, dass er durch Vögel spricht. Wir nehmen das so als Leitgedanken mit in den Nachmittag hinein. Die Vögel unter dem Himmel, die werden es dir sagen, und sind dann mal gespannt, welche Botschaften die Vögel uns geben. Das Erste, dann nehmen wir den Raben eben. Raben, die mit dem Gekrächze, mit dem großen Hunger und mit dem schlechten Ruf. Wenn man von Rabeneltern spricht, dann spricht man von Eltern, die ihre Kinder nicht gut versorgen, die sich nicht um ihre Kinder kümmern. Und interessant in der Bibel ist der Rabe der allererste Vogel, der überhaupt erwähnt ist. Ganz am Anfang bei der Sintflut ist er der Erste, der losgeschickt wird, als Erkundigungsflieger, um zu gucken, wie es mit dem Land aussieht. Und wie gesagt, er ist eigentlich viel besser als sein Ruf. Rabenväter und Rabenmütter, die kommen ihren elterlichen Pflichten nach, so sagen die Vogelkundler. Obwohl sie unmelodisch krächzen, werden sie total verkannt. Die Sperlingsvögel, zu denen gehören die, die Raben, so wenn man sie einkatalogisiert, die Sperlingsvögel, verlassen ihre Jungen nie freiwillig. Es gibt bewegende Geschichten von Vogelbeobachtern, die das bezeugen, also wie die Raben immer sich um ihre Jungen kümmern, auch wenn sie gejagt werden. Und es gibt dann Beispiele dafür, dass wenn sie nicht zu ihren Jungen kommen können, dass sie dann über das Netz drüber wegfliegen und Futter abwerfen, um ihre Kinder zu versorgen. Wahrscheinlich ist der Ruf deswegen gekommen, weil sie ihre Jungen eben früh zum Nest rauswerfen. Aber das ist zum Guten für sie. Wenn die im Nest bleiben würden und groß werden würden, ohne zu fliegen, dann würden sie die Beweglichkeit gar nicht bekommen. Deswegen ist aus der Hinauswurf der Flügge geworden, Raben nicht Lieblosigkeit, sondern Raben Weisheit. Die Jungen sollen fürs Überleben trainiert werden. Aber die wichtigste Botschaft ist, Gott ist keiner dieser sprichwörtlichen Rabenväter. Seine väterliche Fürsorge übersteigt die eines gefiederten Rabenvaters bei Weitem. Gott ist kein Rabenvater. Vielmehr versorgt er seine Kinder ganz, ganz treu. In einer besonders brenzligen Situation wird da so ein Rabe sogar zum Helfer Gottes für einen seiner Mitarbeiter. Als Elia am Bach Krit ist, dann kriegt er Essen auf Flügeln, die der Rabe vorbeibringt, dass er überhaupt versorgt werden kann. Und ich finde, das ist so ein eindrückliches Beispiel. Gott sorgt für seine Leute. Bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein. Gott sorgt für seine Leute und er ist eigentlich das Urbild für das, was ein Vater ist. Er, von dem alle Vaterschaft seinen Namen hat. Und deswegen nimmt Jesus das in einer seiner Predigten auf. Seht euch die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen, aber Gott versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass er sich euch um euch viel mehr kümmert? In Lukas 12. Der Vater im Himmel will der Vater sein. Das gilt über jeden Menschen. Er will sich um alle kümmern. Alle, das sind im Moment 8,3 Milliarden Menschen. Und das begeistert mich immer wieder neu. Gott will sich um jeden Einzelnen ganz persönlich kümmern. Um die, die stehlen wie die Raben, und um die, deren Vergangenheit Kohlraben schwarz ist. Seine Fürsorge gilt auch denen, die wirklich Rabeneltern hatten. Und zum Glück kümmert er sich auch um die, wo man sagt, die sind Unglücksraben. Die treten einfach in jedes Näpfchen rein. Gott ist kein Rabenvater, sondern er sorgt für seine Kinder. Und wichtig wäre es, wenn es jeder für sich so ganz persönlich hören könnte, Gott ist kein Rabenvater, er sorgt für mich. Das ist die eigentliche Botschaft. Wie gesagt, wenn Jesus sagt, seht die Vögel, wenn Jesus sagt, seht die Vögel unter dem Himmel, dann ist es eine riesige Masse. Was bei uns, wenn wir heute singen, alle Vögel sind schon da, dann sind es viel, viel weniger als damals, als das Lied gedichtet worden ist. Aber es sind immer noch viele Millionen. Vögel sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Und wir haben da was schief drin. Wenn man so zu einem sagt, du hast doch einen Vogel, dann meint man eher, dass er nicht richtig tickt, gell? Aber die Vögel, die sind schlau. Und Gott hat sie unwahrscheinlich schön ausgestattet. Faszinierende Geschöpfe. Das, was Vögel hinbekommen beim Fliegen, kriegt kein Flugzeug hin. Aber Flugzeugkonstrukteure informieren sich in dem, wie Dinge bei Vögeln gebaut sind, weil das so unwahrscheinlich kräftig ist und so unwahrscheinlich viel bringt. 10.500 Vogelarten soll es geben. Und jede einzelne bezeugt die Schöpferwerkstatt Gottes. Das begeistert mich so, gell? Jede einzelne Vogelart bezeugt die Schöpferwerkstatt Gottes. Ganz am Anfang ist beschrieben, Gott schuf die verschiedenen Arten von Vögeln. Gott sah, dass es gut war, er segnete sie und auch ihre Vögel und sagte ihnen, vermehrt euch auf der Erde. Gott schuf den Vogel. Also es gibt immer wieder so die Theorie, wer war zuerst, das Huhn oder das Ei? Also das ist von der Bibel her geklärt. Am Anfang war der Vogel, nicht das Ei. Das Ei ist dann hinterher gekommen zum Weitermachen, dass weiter Vögel geben kann. Aber Gott ist der große Schöpfer. Aber gerade wenn wir das Ei auch mal angucken, dann wird da schon deutlich, wie wunderbar Gott alles gemacht hat. Die Brutzeit vom Ei ist die kürzeste Zeit 11 Tage. Die Vögel eltern abends gut, die nur 11 Tage auf den Eiern sitzen müssen. Die längste Zeit ist 12 Wochen. Das ist Knochenarbeit dann. 12 Wochen drauf sitzen. Das größte Ei ist das Ei, was meint ihr? Strauß, ganz klar. 18 mal 14 Zentimeter. Wenn man das als Frühstückei isst, dann ist auch niemand mehr nüchtern, würde ich sagen. Das kleinste Ei ist 6,35 mm groß. Also ich weiß nicht, ob ihr die Tic Tac kennt, so diese Dinger da, die kleinen. Tic Tac ist größer als das kleinste Ei. Und trotzdem ist alles drin angelegt. Alles an Versorgung, was dieses junge Vögelchen braucht, alles angelegt, dass es funktionieren kann. Interessant, das war für mich was Neues, dass Vogeleltern beim Brüten schon mit dem Vogeljungen kommunizieren. Und dass das für das Leben von dem Vogeljungen ganz, ganz wichtig ist, weil es da ganz, ganz entscheidende Dinge mitbekommt. Und wenn wir bloß ein paar so einen ganz kleinen Durchgang machen, um die Besonderheiten so ein bisschen zu kriegen, ein bisschen ins Staunen zu kommen über unseren großen Schöpfer, dann ist vielleicht ein gutes Beispiel der Zaunkönig. Zaunkönig, wenn ihr da einen bei euch irgendwo in der Nähe habt, dann müsstet ihr eure Uhr immer nehmen. Weil der Zaunkönig kommt auf die Minute genau jeden Tag, um zur gleichen Zeit wirklich auf die Minute genau mit seinem Gesang zu beginnen. Also das ist sozusagen der pünktlichste unter den Vögeln. Wachteln brauchen nur 10 Wochen, bis sie geschlechtsreif sind, während Dunkelalbatrosse 13 Jahre brauchen. Da gibt es dann nicht viele Nachkommen. Ein Wanderfalke kann im Sturzflug eine Geschwindigkeit von 340 Stundenkilometer erreichen. Das ist unvorstellbar. Und Gott hat es gemacht, dass so ein Vogel es alles aushalten kann. Sperbergeier fliegt in der Höhe von 11,2 Kilometer über Afrika hinweg. Das ist so etwa die Flughöhe, was die großen Flugzeuge haben. Die sind so immer so um die 11 Kilometer hochfliegen die, und das macht der Flieger auch. Und was mich begeistert, sind die kleinen Kolibris. Nicht nur wegen ihrem schillernden Gefieder, sondern weil sie in jede Richtung fliegen können. Vorwärts, rückwärts, nach rechts, nach links, nach oben und sogar nach unten. In jede Richtung fliegen, und das mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit. Dass sie das schaffen, deswegen muss ihr Herz pro Minute 1200 Mal schlagen. Also das wäre nichts für uns, oder? Da würde das Blutdruckgerät den Geist aufgeben bei 1200 Mal. Das wäre einfach zu viel. Die Atemfrequenz liegt dann bei 215 Zügen pro Minute. Unvorstellbar, gell? Und wenn so ein Vogel fliegt und von einer Blüte zur anderen geht, dann schlägt er mit seinen Flügeln 60 bis 90 Mal in der Minute. Unwahrscheinlich, was dieses kleine Vögelchen, was in das reingelegt ist, und dahinter steht der große Gott, über den wir nur staunen können. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen näher hingucken bei den Vögeln, dann kann man nur über Gott staunen, der Schöpfer hinter allem ist. Und interessant, dass Jesus uns gerade mit Vögeln so eine Eselsbrücke bauen will, dass wir Dinge verstehen. Und da gucken wir uns jetzt ein paar Sachen ein bisschen näher an. Den Adler, von ihm wird gesprochen im Rückblick. Bei uns gibt es den gar nicht mehr auf freier Wildbahn, den kann man nur so in Gehegen dann noch sehen. Und dann heißt da, das war jetzt das Falsche, Entschuldigung. Komm gleich drauf. Jetzt. Ihr habt gesehen, was ich mit Ägypten getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlers Flügeln und euch zu mir gebracht habe. Tolles Bild, oder? Ihr habt es doch erlebt, sagt Gott seinem Volk. Ihr habt es doch erlebt, wie ich euch getragen habe. Wie auf Adlers Flügeln. Tolles Bild, die weiten Schwingen des Adlers und das Junge, das drauf Huckepack getragen wird. Es gab einen großen Nachteil. Bis vor gar nicht so langer Zeit haben Vogelbeobachter gesagt, ein tolles Bild, aber das gibt es in der Wirklichkeit nicht. Das findet gar nicht statt. Bis es dann vor einiger Zeit ein Vogelbeobachter gesehen hat, beim Flugversuch, wo so ein Junges geflogen ist und ins Trudeln kam und abzustürzen drohte und unten drunter Kinder mit dem Hund gespielt haben. Und der Jungvogel ist immer mehr ins Trudeln gekommen und in dem Moment ist eines der Vogeleltern unter ihn geflogen und hat ihn so wie Huckepack genommen. Und hat dieses Bild bestätigt, was in der Bibel für das Volk Israel genommen wird. Eine artistische Spitzenleistung und ein großartiges Rettungsmanöver. Er trägt wie auf Adlers Flügeln, nicht im üblichen Leben. Und vielleicht ist das nochmal die besondere Aussage, die wir machen können. Sondern er trägt wie auf Adlers Flügeln, gerade dann, wenn unser Leben ins Trudeln kommt. Gerade dann, wenn es schwierig ist. Gerade dann, wenn wir es nicht mehr selber schaffen. Gerade dann, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und ich finde es so interessant, dass Mose am Ende seines Lebens es dann nochmal unterstrichen hat, so richtig wie mit roter Farbe die Streifen drunter gesetzt hat. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Was ist es gut, dass das so ist? Ich bin tief davon überzeugt, manche von euch könnt da jetzt ganz eigene Geschichten dazu erzählen. Wie er es im Rückblick erzählen kann. Ja, Gott hat mich getragen, wo mein Leben ins Trudeln kam. Gott hat mich aufgefangen, wo ich nicht weiter konnte. Gott war treu. Und dann das andere Bild auch nochmal mit dem Adler, der auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. So heißt es vom Luthertext her. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Dahinter steht wohl das Bild, dass die Vogelküken am Anfang ja noch gar keine richtigen Flügel haben. Und die können mit ihren Flügeln schlagen, aber sie können sich nicht abheben. Oder in der Mauser, wenn sie ihre großen Federn verlieren, dann geht es eben auch nicht mehr. Das ist wohl der Hintergrund für dieses Bild, dass Gott die Möglichkeit schenkt, wieder die Berufung zu leben und sich emporzuheben. Und Jesaja, der diese Aussage über Gott macht, der hat das Volk vor Augen, das resigniert, hoffnungslos, verzagt und verzweifelt ist. Das nur noch nach unten sieht. Und denen darf er das von Gott her sagen. Die auf den Herrn vertrauen, die kriegen neue Kraft. In dem Textzusammenhang ist dreimal von Müdigkeit die Rede. Nicht nur, dass man eben gern ein Nickerchen machen würde oder so, sondern dreimal von Müdigkeit die Rede, die vom Eingemachten herkommt. Dass es einfach scheinbar nicht mehr weitergeht. Und demgegenüber dann die auf den Herrn vertrauen, die groß denken von seinen Möglichkeiten, denen gibt er neue Kraft. Denen gibt er das, was sie brauchen, um sich wieder zu erheben. Und wer erschöpft ist, darf bei ihm neue Kraft schöpfen. Das ist ja das Interessante. Das kann man nicht ein für alle Mal machen. Das muss immer wieder neu geschehen. Schöpfen ist eine Sache, die immer neu geschieht. Immer wieder neu das in Anspruch nehmen, was wir brauchen. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffliegen können wie Adler. Das andere Bild sind die, das haben wir schon, sind die Schwalben. Die Schwalben, mich fasziniert es. Mich faszinieren immer wieder die aufgerissenen Schnäbel vor allen Dingen. Wenn man Schwalbennest zuguckt, die kriegen das irgendwie mit, dass die Eltern anfliegen und dann tun aber alle den Schnabel aufreißen, wie sonst was. Man sieht jetzt hier nur so ein bisschen. Da heißt dann im Alten Testament, der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wir haben so das Sprichwort, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber die Schwalbe im Tempel zeigt etwas davon, von der Geborgenheit bei Gott. Das ist die große Botschaft der Schwalbe im Tempel. Da kamen die Pilger den weiten Weg nach Jerusalem hoch, unten von Jericho, 400 Meter unterm Meeresspiegel, bis nach Jerusalem etwa 800 Meter über Meeresspiegel, durch wirklich gefährliches Gebiet, und dann standen sie im Tempel. Und man kann sich wahrscheinlich von uns her gar nicht so richtig vorstellen, was das dann für eine Erlösung war, da zu sein. Und jetzt mit den anderen Gott dienen zu können, nicht mehr den Gefahren ausgeliefert sein, sondern wirklich, ja, vielen Dank. Sondern wirklich, um die Gegenwart Gottes zu wissen. Und dann sieht der Pilger im Tempel plötzlich Schwalben fliegen. Aber die fliegen nicht nur rum, sondern die haben dort ein Nest gebaut. Und das berührt sein Herz, weil er sagt, hey, das möchte ich eigentlich. Nicht nur ein bisschen bei Gott rumfliegen, sondern bei Gott heimisch werden. Bei Gott Heimat finden. Ein Nest finden, ein Nest aufbauen können. Und mich fasziniert das Bild, heimisch sein bei Gott. Das ist eine große Sehnsucht. Und das darf zum Glück ja auch unsere Sehnsucht sein. In Deutschland wäre das wahrscheinlich nicht möglich, oder? Da wird wahrscheinlich der Mesner oder Küster gleich kommen und gucken, dass das Nest abzuräumen, und dann wird man Schilder aufstellen, Amsel- oder Schwalbennester verboten, Fliegen verboten oder sonst irgend sowas. Aber wir nehmen mit das als Hoffnungswort, dass der Psalmbeter weiß, ich möchte da sein, wo Gott ist, weil ich da geborgen bin. Mit all den Ängsten und Fragen meines Lebens. Weil ich weiß, dass ich da am richtigen Platz bin, weil ich weiß, dass ich da bin, wo die Nähe Gottes mein Leben stärkt. Unscheinbarer Vogel eigentlich. Wisst ihr, was es ist? Nachtigall, genau, das war richtig. Nachtigall. Unscheinbarer Vogel, aber bekannt für seine schönen Töne. Ich habe jetzt gelesen, da gab es einen Nikolaus Bär in der Königlichen Domschule zu Bremen. Er hat ein Gedichtszyklus rausgegeben im Jahr 1695 über die Singvögel und hat dort ein Lob- und Lehrgedicht auf die Nachtigall gemacht mit 111 Versen. Also da musst du dann ein Weilchen singen, bis du es durchgesungen hast, aber er hat scheinbar genügend Stoff gehabt, in Staunen zu kommen über die Nachtigall, über den Vogel, der vielleicht am besten beschrieben werden kann, auch nochmal mit einer Stelle aus dem Hiob-Buch: Gott, mein Schöpfer, gibt Lobgesänge auch in der Nacht. Also im Morgengrauen oder Dämmerung, da pfeifen die Vögel schon, wer früh wach ist, der weiß das, aber in der Nacht ist es ungewohnt. Aber die Nachtigallen, das kommt ihr Name ja auch mit davon her, die Nachtigallen, die singen auch in der Nacht. Mich hat es berührt, die Aussage nochmal aus dem Buch Hiob eben, wo so viel auch von Leid die Rede ist, unter dem Aspekt es zu hören, Gott gibt Lobgesänge auch in der Nacht, Gottes Lob, auch wenn es dunkel ist, singen eben auch wenn es zum Verzweifeln ist, ein Vorbild für das Rühmen der Treue Gottes, auch in den dunklen Zeiten unseres Lebens. Die Apostelgeschichte ist da so ein richtig tolles, aktuelles Beispiel dafür genommen worden. Apostelgeschichte 16, 25, Paulus und Silas zusammengeschlagen im Gefängnis in Philippi, im innersten Gefängnis eingesperrt, zur Sicherheit die Beine noch in den Block gesperrt, also eine übelste Situation. Und dann heißt dann, um Mitternacht fingen sie an zu loben. Ich denke, das ist so die Illustration dafür, was im Alten Testament schon vorausgesagt ist. Gott, mein Schöpfer, gibt Lobgesänge in der Nacht. Lobgesänge in der Nacht. Und manchmal braucht es da eine Zeit dazu. Manchmal sind die nicht am Anfang. Beim Paulus und Silas heißt auch, um Mitternacht aber fingen sie an, Gott zu loben. Und mir ist aufgefallen, in Psalm 69 kann man das so richtig schön nachvollziehen. In Psalm 69, Vers 1 heißt, rette mich Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Also das ist so der hoffnungslose Schrei. Also entweder Gott, jetzt du hilfst oder es geht unter. Und interessanterweise am Ende des Psalms heißt dann, ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Da ist eine Geschichte gewesen dazwischen. Da ist eine Erfahrung gewachsen. Gott geht mit, auch im Dunkeln. Er lässt mich nicht los und er bringt mich durch. Also, wenn wir das mitnehmen für uns, nicht schimpfen wie die Rohrspatzen, sondern singen wie die Nachtigall. Noch ein Vergleich, den wir vielleicht auch mitnehmen können. Die Nachtigall, die fliegen in der Nacht, wenn sie ihren großen Zug machen. Natürlich, weil es nicht so heiß ist, aber dann eben auch, dass sie geschützter sind. Und interessanterweise, die schon vorausgeflogen sind, die singen dann wieder. Die singen wieder und ihr Singen ist wie so ein Leuchtturm. Leuchtturms fürs Gehör. Ihr Singen soll den anderen sagen, hier könnt ihr runtergehen. Hier ist sicher und hier gibt es was zu fressen. Ich habe gedacht, das wäre doch auch schön für uns, gell? Also zum einen, klar, Lob Gottes singen in der Nacht, auch gegen den Augenschein, weil er da ist. Aber dann auch andere mit einladen, auch diesen Gott in Anspruch zu nehmen. Möwen sind grandiose Flieger. Die hat mich wirklich beeindruckt. Da hat ein Mann Essen rausgehalten über die Reling vom Schiff und dann ist die angekommen gegen den Wind und hat es sich geholt. Grandiose Flugkünstler. die klug sind, wie sonst was. Wir haben jetzt eine Freizeit wieder im Herbst auf Baltrum, da haben wir das erlebt, wenn so eine Möwe eine Muschel aufmachen will, dann kriegt sie das nicht hin. Dann nimmt sie die Muschel, fliegt hoch und über der Steinbrüstung lässt sie sie fallen. Und dann platzt die Muschel auf und dann kann sie sie rausholen. Dumm ist nur, wenn man gerade unten vorbeigeht, dann kriegt man halt auch eine Beule. Aber das Interessante bei den Möwen ist, sie sind Einzelgänger, absolute Einzelgänger. Man sagt, wenn man einer Möwe ein rotes Band um das Bein macht, ist das ihr Todesurteil. Weil die anderen alle das Band auch wollen. Die hacken so lange auf sie ein, bis das Band und der Fuß dann weg ist. Im Gegensatz zu den Möwen, also deswegen sind die Möwen vielleicht nicht gerade vorbildhaft für uns als Christen, aber im Gegensatz zu den Möwen sind die Gänse, glaube ich, wirklich was, wo man ganz, ganz viel davon lernen kann. Gänse tun sich schwer mit dem Starten und mit dem Landen. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wenn so ganz startet, dann hat man am Anfang, du denkst immer, hoffentlich schaffst du es dann auch noch, weil sie rubbelt dann und die Landebahn wird zu Ende und du denkst, sie wird da auch noch abheben können, aber meistens funktioniert. Und beim Landen ist es ähnlich. Die rennen auch noch so ein bisschen übers Wasser und da hast du auch manchmal den Eindruck, dass die Landebahn nicht lang genug sein kann. Das, was sie beim Start und beim Land nicht so gut können, könnte aber vorbildhaft sein für uns. Das Gelingen von dem langen Zug, wo sie ja jedes Jahr zweimal machen, in die sonnigen Länder des Südens und dann wieder zu uns, geht nur, wenn sie in dieser V-Formation fliegen. Das Tier, das vorne fliegt, schafft einen Aufwind und jedes weitere wieder Aufwind für das, was hinter ihm her ist. Also am schwierigsten ist, als das erste vorne zu fliegen. Das hat am meisten Gegenwind. Aber weil sie in dieser V-Formation fliegen können, schaffen sie es mit einer Reisegeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern unterwegs zu sein. Und können so als Formation 71% schneller fliegen, als wenn sie allein unterwegs sind. Und das Interessante, wenn die Gans die vorne ist, ermüdet, dann wechselt sie gleich mit der nächsten und reiht sich hinter ein und profitiert dann wieder davon, dass andere ihr den Auftrieb geben und Luftwiderstand wegnehmen. Wissenschaftler vermuten, dass das unaufhörliche Geschrei während dem Vogelzug, gell, könnte man ja denken, Mensch, wenn ihr jetzt schon so fliegen müsst, braucht ihr doch euren Atem für euch selber. Jetzt hört auf da mit diesem Gänsegeschrei. Aber die Vogelkundler sagen, nein, das Geschrei, das ist die Ermutigung für die anderen. Gib nicht auf, flieg weiter. Wir schaffen es, miteinander ans Ziel zu kommen. Was mich bewegt hat, ist nachgewiesen, dass wenn eine Gans sich verletzt unterwegs, dass keine allein zurückgelassen wird. Es bleiben immer noch zwei oder drei bei ihr, bis sie entweder gestorben ist oder bis sie wieder miteinander starten können. Und ich denke, wow, das sind doch so tolle Beispiele für uns, wenn es im Galaterbrief heißt, einer trage des anderen Last, dann kann man eigentlich die ganze Geschichte von ihnen darauf übertragen. Ja, helfen, ermutigen, nicht allein lassen, mitgehen. Kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen, tragt sie gemeinsam. Auf diese Weise verwirklicht ihr, was Christus von euch erwartet. Und wir lassen einander nicht im Stich. Was für ein tolles Bild. Ich denke wirklich, so Gänse könnten eigentlich zum Wappentier für eine Gemeinde werden. Da bräuchte man nicht einen Löwen oder einen Hirsch oder sowas, gell? Was sonst so die Wappentiere sind. Aber die würden so was Grundsätzliches ausdrücken von dem, was Jesus uns gesagt hat. Und jetzt machen wir das Letzte. Spatzen, die kennen wir alle. Die haben auch nicht immer den besten Ruf, aber sind tolle Vögel. Weil die Spatzen, die pfeifen es von den Dächern, dass Gott Hoffnung für uns hat. Die pfeifen es von den Dächern, dass Gott gut mit uns ist. Die pfeifen es von den Dächern, dass Gott für uns sorgt. Und es ist interessant, wenn man diese zwei unterschiedlichen Aussagen anguckt. Im Matthäusevangelium heißt dann, kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Lukas heißt, kauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Jetzt muss man nicht weit rechnen können, um zu merken, oh, das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Für einen Groschen kriegst du zwei, für zwei Groschen würde man sagen, kriegst du vier. Aber genau das ist das Spannende in diesem Bibeltext. Weil Spatzen waren nicht viel wert. Deswegen, wenn du zwei Groschen bezahlt hast, hast du einen noch als Dreingabe bekommen. So gratis sozusagen. Und das begeistert mich so an diesem Bibeltext, gell? Auch der eine, der nicht mal auf der Rechnung erscheint, der gratis dazugegeben wird, auch für den gilt das Versprechen Gottes, ich sorge für dich. Ich lass dich nicht fallen. Das ist einer meiner Lieblingsbibelverse, wo ich denke, ja, was ist es gut? Dass Gott auch den, der scheinbar nirgends erscheint, dass Gott für den Gott auch noch Gott ihm wichtig nimmt. Gott sorgt für die Spatzen. Und das Schöne ist ja, dass Gott nicht nur für die Spatzen sorgt, sondern der Vergleich Jesu sagt ja, wie viel mehr seid ihr ihm doch wert. Deswegen fürchtet euch nicht. Also letztendlich, wenn wir irgendwo Spatzen sehen, dann sind das eine ganz eindringliche Predigt, die Gott uns gibt. Vergiss nicht, du bist viel mehr wert als viele Sperlinge. Und Gott, der sich um die Spatzen kümmert, der kümmert sich noch mehr um dich. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus da dazu, fürchtet euch nicht und vertraut ihm ganz. Getroste um Unbekümmertheit will Gott uns geben. Wer weiß, dass Gott sein Vater ist. Wer weiß, dass Gott über ihm wacht. Der darf die Sorgen bei ihm abgeben. Die kommen hoch, das ist gar keine Frage. Die Sorgen wollen uns immer wieder neu gefangen nehmen. Vielleicht braucht es deswegen so viele Spatzen, dass wir die Predigt immer wieder hören, dass wir es nicht vergessen. Fürchte dich nicht, sagt er. Auf den, der es ankommt. Und er sorgt für dich und er sorgt für mich. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass wir dein Wort haben. Vielen Dank, dass dein Wort Dinge so eindeutig und so klar und so transparent macht. Danke für die Beispiele, die wir so gut begreifen können, auch für diese Vogelpredigten in deinem Wort. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir uns daran erinnern können. Und lass uns immer wieder neu uns daran orientieren, dass du es gut mit uns meinst, dass dein Fürchte euch nicht ganz persönlich gemeint ist. Du sorgst für die Spatzen und du sorgst für uns. Vielen herzlichen Dank. Amen.